Es ist erst ein paar Wochen her, da war Mainz 05 noch Tabellenletzter. 6 Punkte nach 13 Spieltagen, das sah verdammt nach Abstieg aus, aber dann kam Urs Fischer und seitdem ist Mainz fast nicht mehr wiederzuerkennen. In 8 Spielen holte der Schweizer 15 Punkte, zuletzt 3 Siege in Serie. Tja, wie hat er das geschafft? Hat Fischer Mainz verwandelt oder hat Mainz einfach nur aufgehört, sich selbst im Weg zu stehen, seit er da ist? Welche Rolle spielt Nadim Amiri dabei und wie nachhaltig ist das alles? Das klären wir heute im Fever Pitch Podcast.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus und dem freien Sportjournalisten und Mainz-Experten aus dem Hinterhofsänger Fußball Talk Podcast. Dominik Theiss ist da. Hallo Dominik.
Hey Malte, danke für die Einladung.
Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Alter Mainzer, du hast enge Verbindung zu den 05ern.
Das kann man wohl sagen, ja. Gebürtiger Mainzer. Nachwuchstrainer im NLZ gewesen und auch die letzten 2 Jahre Berichterstatter für die Regionalzeitung, Allgemeine Zeitung hier, über Mainz 05 gewesen. Also Mainz 05 lässt mich nicht los, auch in den letzten Monaten, wo ich auf Weltreise war. Da musste der VPN-Server heiß geglüht und da wurden die Mainz-Spiele geguckt.
Dafür gibt es den und dafür kann man dann eben auch Mainz 05 verfolgen. Jugendtrainer im NLZ. Aber du kamst nicht in Frage, jetzt Nachfolger zu werden von Bo Henrichs?
Fast. War leicht entfernt als U13 Co-Trainer, als ich aufgehört habe. Wären noch ein paar Steps gewesen bis oben.
Man hat sich dann für Urs Fischer entschieden und der hat, wie Lothar Matthäus ihn gelobt hat, Hand aufgelegt und überall da, wo er das tut, gehe es aufwärts, hat Lothar gesagt. Hast du damit gerechnet, dass Urs Fischer so schnell Erfolg haben wird?
Ja, weil er A, eine Mannschaft vorgefunden hat mit einer enorm hohen Qualität. B, wusste ich, dass dieses Korsett, was Urs Fischer von quasi Union Berlin mitbringt, auch Mainz 05 helfen kann, weil die Mannschaft sich immer wieder aufgerieben hat mit diesem intensiven Spielstil, immer Mann gegen Mann, vorne drauf, alles auf eine Karte, dann noch mit Dreifachbelastung. Das hat am Ende gar nicht mehr funktioniert und es war halt sehr eindimensional und ich wusste, okay, Urs Fischer ist konservativ, aber das Korsett, das er mitbringt und quasi Mainz 05 verleiht, das kann zu Stabilität, zu Ruhe führen. Mhm. Aber es sind natürlich auch verschiedene Faktoren, die auch noch eingetreten sind. Ein starkes Wintertransferfenster, was ein desaströses Sommertransferfenster jetzt so ein bisschen kaschiert. Plus logischerweise auch jetzt ein bisschen mehr Spielglück. Ich glaube, in der Hinrunde ist kein Spiel vergangen, das Mainz 05 ohne Platzverweis beendet hat. Also es waren viele verschiedene kleine Faktoren und ja, am Ende ist doch Fußball, wenn ich da so drauf schaue, schon einfach, denn so viel hat Urs Fischer nicht verändert. Nur ein paar Stellschrauben, wird man jetzt einfach sagen. Aber auf die blicken wir jetzt ja gleich noch.
Das machen wir. Das machen wir definitiv. Denn wenn du sagst, ein paar Stellschrauben und vor allen Dingen auch diesen Fakt mit den vielen Platzverweisen. War das was? Diese emotionale Art von Bo Henriksen, hat die vielleicht negativ auf die Spieler auf dem Platz abgefärbt, dass die einfach zu heiß waren und dass sie jetzt jemanden wie Urs Fischer, der viel ruhiger ist, sich das dann auch auf die Spielweise und auch auf die Hitzigkeit der einen oder anderen Aktion dann beruhigend auswirkt?
Ich glaube eher, dass es mit der Spielweise zusammenhing, dass du voll ins Risiko gehen musstest bei diesem Mann gegen Mann übers ganze Feld verteidigen und dass du dann halt den Zweikampf auch gewinnen musst, weil sonst bist du immer in Unterzahl. Und das war halt das Risiko unter Henriksen, was in einer Saison hervorragend funktioniert hat, wo es vor allem nur Bundesliga gespielt haben. Jetzt aber eben überhaupt nicht mehr und die Mannschaft sich halt unfassbar aufgerieben hat. Also es waren jetzt keine elf aggressive Leader auf dem Platz. Manchmal kommt man das auch ein bisschen schlecht erklären. Dann bist du einfach ein bisschen spät dran gewesen, weil der Vordermann seinen Zweikampf verloren hat. Jetzt, wo Mainz deutlich häufiger im Mittelfeldpressing spielt und nicht vorne drauf geht, läufst du halt nicht so viel Gefahr, weil du eigentlich immer in Überzahl verteidigst und nicht Mann gegen Mann in den entscheidenden Räumen. Und die Spieler wahrscheinlich auch nicht mit der letzten, allerletzten Konsequenz in diese Zweikämpfe reingehen müssen. Ist jetzt natürlich nur eine Erklärung, aber es hat natürlich auch die Räume viel, viel enger gemacht und dadurch bist du auch nicht so oft in dieser 1-gegen-1-Situation jetzt gerade drin. Das ist eigentlich eins der größten Dinge, die Urs Fischer mitgebracht hat, quasi ein bisschen Union Berlin in die Mainz 05-Aufstellung, eben dieses Mittelfeldpressing weg von diesem bedingungslosen Mann-gegen-Mann-Angriffspressing. und kleine Nuancen. Eine Doppel-6 aufgelöst, um die Offensivmisere zu beheben und auf eine neue Doppelspitze gesetzt anstatt einem Stürmer. Ja, mit zwei unterschiedlichen Spielertypen quasi einen kompletten Stürmer jetzt oder einen gefährlichen Sturm zusammen vorne.
Mhm. Urs Fischer als kompletter Gegenpol, aber war das auch notwendig, auch von der Art her jemanden zu holen, der eben komplett anders ist als Bo Henriksen? Christian Heidel hat das gesagt, dass das auf jeden Fall schon eine Überlegung war, dass man sagt, ja, das war jetzt nicht falsch, was Henriksen gemacht hat, aber es war in der Phase jetzt einfach wichtig, insgesamt mehr Ruhe reinzukriegen.
Du sagst es, Christian Heidel war davon überzeugt, dass die Mannschaft etwas anderes braucht. Ich fand es auch, weil die Mannschaft war irgendwie völlig von der Rolle. Manche Spieler, du hattest das Gefühl, die wussten gar nicht mehr irgendwie, wo links und rechts waren, weil sie dachten, okay, vor nicht mal 3, 4, 5 Monaten haben wir uns für die Nationalmannschaften unseres Landes irgendwie schmackhaft gemacht, haben uns für die Conference League qualifiziert und nun auf einmal funktioniert nicht mehr viel. Und man muss schon sagen, dass der Plan von Bo Henriksen immer vorne drauf gehen, immer diese höchste Intensität, immer diese höchste Bereitschaft, die Mannschaft einfach zu viel Kraft gekostet hat, dafür, dass es dann auch nicht mehr erfolgreich war. Und ich hatte schon vor der Saison auch Zweifel daran, dass er das, was eigentlich das Erfolgsmittel der erfolgreichen Saison, die auf Platz 6 beendet wurde, dass man das nicht so durchziehen kann, wenn du donnerstags jede Woche oder jede zweite Woche irgendwo europäisch spielst. Und dadurch war das auch, glaube ich, von der Ansprache wichtig, dass diese Spieler wieder ein bisschen zur Ruhe kommen, weil natürlich geht's schnell, wenn die Verunsicherung groß wird. Man schaut auf die Ergebnisse, man merkt, oh, wir reiben uns hier auf, aber es kommt irgendwie nicht bei rum und du stellst dich dann selbst in Frage. Und ich glaube, es ist ja oft so im Fußball, diese ganz ruhige Art nach einer chaotischen Phase hilft ja, damit auch Spieler sich irgendwie zurück auf ihre Stärken besinnen können. Mhm. Und dann sind es halt eben kleine Nuancen, die vielleicht schon vieles ausmachen. Denn Mainz spielt weiterhin mit einer Dreierkette, wie auch vorher auch. Daran hat sich nichts geändert. Aber auf einmal ist Nadim Amiri viel höher positioniert und ist nicht mehr der Ballschlepper, der sich von hinten den Ball holt, nach vorne geht und, sondern Kai Schosano ist auf einmal alleiniger Sechser, hat keinen Nebenmann mehr, dafür ist Nadim Amiri höher. Du hast auf einmal eine Doppelspitze vorne, die auch nochmal eine gegnerische Abwehr, mit der was anderes macht. Und das waren einfach kleine Stellschrauben, die am Ende dazu geführt haben, dass Mainz 05 jetzt in der Urs-Fischer-Tabelle Fünfter ist mit 15 Punkten. Du hast es vorhin schon gesagt.
Ja, auf Champions League-Kurs sogar, zumindest was die Urs-Fischer-Tabelle angeht. Also das ist ja schon was bemerkenswert ist, dann eben diesen Turnaround so zu schaffen. Amiri hast du angesprochen, wenn du sagst, oder wenn man vielleicht sagen könnte, Urs-Fischer ist der, der die Struktur gibt. Amiri der das, was Urs-Fischer als Struktur vorgibt, dann umsetzen muss als Führungsspieler, als Leitwolf. Er ist ja einer, der sehr vorangeht, nicht nur beim Thema Standards.
Definitiv einer, der auch mit dem Publikum spielt, im richtigen Moment weiß auch, wenn er zur Ecke läuft, welche Gesten er machen muss, damit das Publikum gerade beim Stand von 0-0 nochmal ein bisschen angepeitscht wird, aber auch einfach eine enorm hohe individuelle Qualität hat. Mhm. Die Tore, die er schießt, die Vorlagen, die entscheidenden Pässe auch. Auch er war nicht, und das kann man Bo Henriksen jetzt auch schwer auslegen, er war einfach in der Hinrunde nicht in Form, auch aufgrund von einer Verletzung, die er aus dem Sommer schon mit rausgenommen hatten in den Adduktoren, genauso wie einige andere Führungsspieler, aber jetzt ist Nadim Amiri back, kann man sagen, fällt natürlich aber auch auf, weil er die Elfmeter gefühlt eiskalter als Harry Kane reinballert, aber man muss auch da ein bisschen die Kirsche im Dorf lassen, weil so viele Elfmeter, wie jetzt dabei waren, klar, der erste gegen Augsburg vor kurzem, der war strittig, ansonsten definitiv alle in Ordnung, aber das ist halt auch dieses Spielglück, was den Mainzern gefehlt hat in der Hinrunde, was sie jetzt hatten, dass sie sie bekommen, dass sie in diese Situationen geraten und daher ist das jetzt ein Hoch, was einfach, ja, vielleicht bisschen Überperformance auch ist, aber sie spielen einfach sehr konservativ ihr Spiel runter, haben momentan dieses Momentum auf ihrer Seite, machen taktisch viel richtig, weil sie einfach vorher sehr defensiv auch anfällig waren und mittlerweile gar nicht mehr. Hm. Was eben auch damit zusammenhängt, dass sie mit Stefan Posch eine hervorragende Sofortlösung gefunden haben, der auf Anhieb funktioniert und auch dafür sorgt, dass Stefan Bell, der auch in der Hinrunde sehr wackelig war, jetzt auf einmal wieder ein wesentlicher Garant für diese Stabilität in der Innenverteidigung ist, dass quasi ja so ein kleiner Dominoeffekt auch eingetreten ist, dass zwei, drei Spieler wieder zu ihrer Topform gefunden haben und dadurch auch drei, vier andere Spieler, sagen wir mal, befruchtet haben, was die Leistung angeht.
Ja, das ist ja auch klar, wenn du jetzt dann Erfolge hast, wenn eben diese Negativspirale beendet wird und die war ja nach unten führend in der Hinrunde in den ersten 13 Spieltagen unter Bo Henriksen, dann ist es natürlich auch, wenn du da den Turnaround schaffst, schon für den Kopf unheimlich gut, dann eben auch weitermachen zu können und da auch dran anzusetzen. Und bei Amiri ist es ja besonders zu sehen, ich meine, 5 Pflichtspiele in Folge, immer getroffen, die Eiseskälte, mit der diese Elfmeter dann auch versenkt, weil klar, du musst sie kriegen, wenn sie zweifelhaft sind und es Diskussionen gibt, musst du ja trotzdem den kühlen Kopf behalten und sie dann reinmachen. Ich meine, das gegen Augsburg, das ist ja jetzt hoch und runter diskutiert worden, der arme Patrick Ittrich mit seiner Entscheidung, mit der er heute dann auch nicht mehr zufrieden ist, aber auch das Theater drumherum, was dann auf dem Platz ja auch stattfindet, muss Amiri dann ja auch ausschalten und das macht er. Ich meine, 7 Elfmeter in dieser Saison, 9 insgesamt für Mainz in seiner Karriere oder in seiner Zeit bei Mainz, das ist Rekord. Das ist ja auch schon was, was unheimlich ja, herauszustellen ist. Dazu aber ja auch, dass er auch die anderen Standards nimmt. Also er ist derjenige, der auch vorangeht. Mal davon abgesehen, dass er jetzt auch nur verletzungsfrei ist. Das ist ja schon mal ein Punkt, der seinen Turnaround vielleicht erklärt. Aber wie ist die Ansprache von Urs Fischer aus deiner Sicht ihm gegenüber? Wie profitiert er von Urs Fischer? Du hattest schon die taktische Positionierung angesprochen.
Ja, ich glaube, das ist der springende Punkt, dass er einfach deutlich mehr Aktionen jetzt im letzten Drittel hat und gar nicht so sehr im Spielaufbau von hinten agieren muss, dass er seine großen Stärken im letzten Drittel, sei es der Torabschluss aus der Distanz, aber auch die entscheidenden Pässe, dass er das wieder ausspielen kann, weil vorher war er einfach in einer anderen Rolle und es hat einfach nicht so harmoniert am Ende mehr, weil Kai Schosano immer besser wurde und ja, gefühlt auch immer mehr interne Ansprüche gezeigt hat, dass er auch mehr Offensivakzente zeigen will und sich nicht nur damit zufrieden gibt, quasi der Staubsauger neben Nadim Amiri zu sein, sondern irgendwann kam es in der Hinrunde schon oft vor, dass beide eine sehr offensive Positionierung hatten, keiner mehr vor der Abwehr so als Stoppschild, der da einfach nochmal aufräumt. Und das hat Urs Fischer in den Griff bekommen, dass beide glänzen, muss man sagen. Kai Schosano auch in dieser defensiven Rolle, aber Nadim Amiri einfach, weil er seine Offensivqualität, vor allem seine technisch herausragenden Qualitäten, auch für die Bundesliga deutlich überdurchschnittlich, auch so wieder zeigen kann. Mhm. Profitiert aber ehrlicherweise auch von diesen anderen Wintertransfers, also Philipp Tietz, weil Nadim Amiri ist natürlich ein Typ, aber du hast schon gemerkt, boah, wenn kein anderer gerade auf dem Platz ist, der auch vorangeht, dann ist es schwer für ihn, das auch immer zu präsentieren. Philipp Tietz ist einfach so ein Typ, der Mannschaft unfassbar gut tut, weil er einfach eine enorme Positivität ausstrahlt, ein enormes Selbstvertrauen, ein Kampfgeist, der attackiert immer sofort, ist natürlich nicht der technisch versierteste Spieler, aber der macht was, der bringt eine unfassbare Energie auf den Platz, das merken auch die Zuschauer. Und du hast natürlich jetzt einen Abnehmer, weil das war eines der großen 2 Mankos, die Mainz 05 hatte. Sie haben keinen Mittelstürmer gehabt nach dem Abgang von Johnny Burkhardt und sie hatten eben keinen stabilen Abwehrchef. Da habe ich ja Stefan Posch jetzt eben schon angesprochen, in Kombination mit Stefan Bell. Aber gerade Philipp Tietz vorne funktioniert momentan jetzt in den ersten Spielen hervorragend einfach und wie gesagt, das sind manchmal auch so softe Faktoren wie die Körpersprache, die eben auch hilft, dass nicht nur von Nadim Amiri so ein Impuls kommen muss, sondern auch von anderen Spielern, um die Mannschaft oder auch die Fans dann mitzureißen in solchen Spielen, vor allem in solchen engen Spielen, wie sie es ja jetzt auch hatten schon, gegen Heidenheim, gegen Augsburg und.
Und wenn du dann so eine Kante von 1,90 da vorne hast, der anspielbereit ist, der physische Präsenz da einfach auch reinbringt, ist natürlich was, was dann auch Lücken reißt für alle anderen. Aus Augsburg ist er gekommen, ne? 4 Millionen, glaube ich, auch ein Preis, den man aber auch erstmal zahlen muss, aber wo dann Augsburg, beziehungsweise die Mainzer natürlich, die sie nach Augsburg überwiesen haben, natürlich auch davon profitieren, dass sie in der letzten Zeit, in der letzten Saison dann auch ein bisschen eingenommen haben, sportlich erfolgreich natürlich waren.
Ja, ich glaube, die Mainzer haben dann so ein bisschen den Preis dafür bezahlt, dass wie du sagst, Mainz und Augsburg konkurrieren. B, Mainz aber auch direkt am 1. oder am 2. Januar Philipp Tietz schon präsentieren konnte. Also dann diese kurze Vorbereitung mitmachen konnte, schon zum ersten oder zum ersten Spieltag im neuen Jahr dabei war. Und Mainz dann nicht wie sonst oft gepokert hat bis zum Ende des Transferfensters, um da nochmal eine Million einzusparen, sondern sich der brenzligen Lage bewusst war. Ähnlich wie es im Sommer war, als sie Benedikt Hollerbach total überteuert gekauft haben, wo sie auch sehr, sehr früh im Transferfenster dran waren, um wahrscheinlich zu zeigen, okay, ja, Johnny Burkhardt wird gehen, wir haben hier schon unseren Nachfolger, wir sind total klar und haben schon früh geplant. Aber ja, da hat sich jetzt im Nachgang fürs erste halbe Jahr, jetzt hat er sich ja leider verletzt, weshalb er jetzt sehr lange ausfällt, aber gezeigt hat, dass 10 Millionen halt total übertrieben waren und das beste Geschäft, was Union Berlin überhaupt machen konnte.
Na gut, aber das ist natürlich dann auch Verhandlungsgeschick, was dann die Berliner an den Tag gelegt haben. Ja, aber lass uns nochmal zu Amiri kommen. Wenn er jetzt die Mitspieler hat, die ihn auch ja mitglänzen lassen, von denen er profitieren kann, dann ist es ja auch was, was ein guter Faustpfand ist und was ihm ermöglicht, weitere Bewerbungsschreiben in Richtung Julian Nagelsmann zu schreiben. Denn da wird ja noch ein WM-Kader nominiert. Nach jetzigem Stand, würde ich mal sagen, so nach seiner Leistung, nach seinem Lauf, dürfte er schon berechtigte Hoffnungen anmelden.
Ich kann mir gut vorstellen, dass er der neue Niklas Füllkrug werden kann. Das klingt jetzt erstmal komisch, weil was hat Füllkrug mit Amiri zu tun, mit der Position? Erstmal nichts, aber Füllkrug war der Spieler, der bei der EM24 unfassbare Impulse von der Bank gesetzt hat. Und ich glaube genau in der Rolle, weil Julian Nagelsmann ja immer auf diese Rollenklarheit beruht hat und schon vorne dem Turnier gesagt hat, du bist der Stammspieler, du bist der Herausforderer auf der Position in diesem Positionstandem jeweils. Glaube ich, von Nadim Amiri kann er sich das genau das erwarten, weil Nadim Amiri eigentlich immer, wenn du ihn brauchst, liefert er. Er geht mit einem enormen Selbstbewusstsein voran, wenn er spielt, egal ob von Beginn an für Mainz oder dann auch bei den Spielen zum Beispiel von Deutschland gegen Nordirland, wo er reinkam, wo er auch eine ganz neue Dynamik reingebracht hat, auch ein wesentlicher Faktor war dafür, dass die WM-Qualifikation am Ende so erfolgreich lief und dass er mit seinen Dribblings, mit seiner Abschlussstärke, mit seinem Mut, immer wieder nach vorne direkt in die Tiefe zu gehen und nicht abzustoppen, dass du da einfach einen Faktor hast, den kannst du als, oder wird Julian Nagelsmann auch nicht ignorieren, weil er ihn ja auch schon seit A-Jugendzeiten auch kennt aus Hoffenheimer Zeiten und ganz genau weiß, was ist das für ein Typ, und Nadim Amiri sich da auch mit einer Bankrolle sicherlich zufrieden geben wird, wenn er bei einer Weltmeisterschaft Teil vom deutschen Nationalkader sein kann. Von daher hoffen wir natürlich alle, dass er fit bleibt bis dahin, weil gerade in der Hinrunde er lange halt mit diesen Adduktorenproblemen zu kämpfen hatte.
Wir haben momentan ihn ja auch dann für das letzte Länderspielfenster dann außer Gefecht gesetzt, genau. Leider.
Genau, ja. Aber ansonsten ein super Spieler, einfach auch ein Leader, und das ist ja auch das, woran es der deutschen Mannschaft immer wieder so ein bisschen gefehlt hat, und du brauchst eben Leader auch von der Bank, weil Füllkrug ist auch mit so einer unfassbaren Entschlossenheit auf den Platz zu kommen, wo du wusstest, er macht jetzt ein Tor. Scheißegal wie, er macht jetzt ein Tor. Und Nadim Amiri aus einer anderen Position heraus kann mit dieser Selbstverständlichkeit dem deutschen Team sicherlich auch sehr, sehr gut tun.
Wenn man vergleicht, seine Werte jetzt bei Mainz sowieso in der ganzen Mainzer Zeit deutlich über der zum Beispiel aus der Leverkusener Zeit. Also der hat einen richtigen Sprung natürlich gemacht, auch weil er mehr Verantwortung tragen muss.
Ja, ich glaube viele Faktoren. A, die Nähe wieder zu seiner Heimat. Weil er doch hier sich sehr oft blicken lässt. Sein Bruder ist hier auch Amateurfußballtrainer, dem hat er auch unter die Arme gegriffen teilweise bei Trainings und immer wieder hier bei Veranstaltungen in der Region auch ist und mit seiner Familie ist immer auch wieder betont. Und wie du sagst, ich glaube, es ist ein Spieler, für dessen Ego sehr wichtig ist, dass er sehr viel Wertschätzung genießt, seitens des Vereins, aber seitens auch des Umfelds, der Fans und, der Medien, der darin einfach total aufblüht, und das am Ende eine Win-Win-Situation ist, weil er kam im Wintertransferfenster vor 2 Jahren, als Mainz 05 ähnlich schlecht dastand, tabellarisch, und ist von einem Champions-League-Club, der da Meister wurde, runter quasi zu einem fast Zweitligisten, hat sich für ihn ausgezahlt, hat sich für den Verein ausgezahlt, Und er profitierte halt auch, dass bei Mainz 05 die Kaderqualität in den letzten Jahren natürlich schon enorm zugenommen hat. Mhm. Also allein, wie stark sein Nebenmann Kai Schosano neben ihm war, oder als er kam, war es noch Leandro Barrero. Mhm. Da hat er unmittelbar davon profitiert. Letztes Jahr natürlich auch von einem unfassbar effizienten Jonathan Burkhardt oder einem Paul Nebel, der sich dann auch bis in die Nationalmannschaft geschossen hat, auch wenn er jetzt gerade eine Leistungsstelle hat und hinten dran ist. Also er spielt da ja auch in der Mannschaft, wo nicht alle blind sind, die ihn auch gut in Szene setzen können, die ihm aber trotzdem auch die Freiräume geben. Und da ist er momentan ja auch gut aufgehoben und mal gespannt. Er kann sich ja auch in der Conference League eben zeigen, auf internationalem Vereinsfußballterrain, wo die Mainzer ja auch gute Chancen haben, weit zu kommen. Möglicherweise sogar bis ins Endspiel, dass er dieses Jahr in Leipzig stattfindet.
Das Finale da Horm sozusagen in Sachsen, also
für die Mainzer.
Aus Sicht der Mainzer auch nicht so weit weg. Und mit Guido Schäfer gibt es da ja auch eine Verbindung. Aber das ist eine andere Geschichte. Guido Schäfer ja auch regelmäßig Gast hier bei uns im Podcast. Aber es gibt ja diese weiteren Beziehungen zwischen Union Berlin und Mainz 05. Du hast eine eben schon angesprochen. Urs Fischer ist die nächste. Aber Geraldo Becker ist ja auch noch eine, der vierte Neuzugang des Wintertransfers, auch wenn er nicht direkt aus Union Berlin gekommen ist, aber wir kennen ihn natürlich alle noch aus Union, als er eben die Berliner über die Conference, über die Europa League dann am Ende ja sogar in die Champions League geschossen hat. Also der ist jetzt zurück in der Bundesliga, erstmal per Laie aus Spanien gekommen. Was versprichst du dir von ihm und wie ist dein erster Eindruck von ihm? Ist ja noch nicht so lange da, aber hat ja schon ein bisschen Impact gehabt.
Spannender Spieler, weil er einfach was mitbringt, was die Mainzer so nicht haben, und das ist halt Tempo und Tiefgang. Dadurch, dass Benedikt Hollerbach einfach verletzt ist, sonst wäre Geraldo Becker auch nie am Bruchweg aufgeschlagen, das muss man ja auch dazu sagen. Aber er steht so ein bisschen stellvertretend dafür, dass Mainz 05 von der eigenen Überzeugung und dem Grundweg, den Mainz 05 eigentlich geht, abgekommen ist. Jetzt sehr pragmatisch denkt und sagt, es geht nur um eine Sache, um den Klassenerhalt, damit wir hier nicht am Ende so viele Millionen verlieren. Und wenn man sich die Transfers anschaut, das sind alles Bundesliga-erprobte Spieler, keine hochveranlagten Talente, sondern Spieler, wo man weiß oder sich erhofft mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, die performen einfach direkt. Und das ist, weißt du, normalerweise bei Geraldo Becker auch so gut, wie der bei Union war. Da mag er vielleicht auch ein bisschen überperformt haben, aber dennoch hat er unfassbare Stärken, um ein überdurchschnittlicher Bundesligaspieler zu sein. Silas als anderer Transfer, auch ein Spieler, der Mainz 05 vom Profil her gefehlt hat, weil es keinen einzigen 1 gegen 1 Spieler gab, keinen Dribbler, der auch Gegenspieler überwindet. Auch spannend. Philipp Tietz mit 28 und Stefan Posch, glaube ich, auch 28, 29. Mhm. Also da sind eigentlich untypische Transfers. Gerade die letzte Aufstellung, die hatten ein Durchschnittsalter gegen Augsburg von 30,9. Das ist neuer Rekord für Mainz 05. Und eigentlich sitzt Mainz 05 immer, vor allem auf eine Junge, vor allem Spieler aus der eigenen Jugend. Die sitzen momentan auch aus sehr, sehr verständlichen Gründen auf der Bank, weil Nelson Weiper einfach gar nicht das zeigt, was sie sich erhofft haben. Und dann reagieren mussten. Paul Nebel auch im Leistungsloch ist, worüber wir ja schon gesprochen hatten, auch folgerichtig auf der Bank sitzt, weil Jason Lee das einfach momentan besser macht. Aber das ist eigentlich das Spannende, weil sie jetzt quasi einen Kurs korrigieren, der eigentlich nicht in der Mainz 05 DNA ist. Und ich mich frage, okay, das oberste Ziel ist der Klassenerhalt. Wenn das klappt, alles super. Aber was ist danach? Weil dann hast du wieder das Thema, deine eigene DNA ist, junge Spieler besser zu machen, für mehr Geld weiter zu verkaufen und vor allem die eigenen Talente auch als eigenes Aushängeschild weiterzuentwickeln. Du musst schon auf gewisse Spieler eigentlich wieder setzen, wenn du den Weg weitergehen willst. Und da bin ich gespannt, weil Urs Fischer ja auch kein Trainer bei Union Berlin war, der junge Spieler oder jungen Spielern Vorschusslorbeeren gegeben hat, sondern die waren wirklich dann nur gespielt, wenn sie deutlich besser waren als der vermeintlich ältere Spieler auf der Position. Und da habe ich schon ein bisschen Fragezeichen langfristig, wo die Entwicklung dann hingeht, inwiefern sich Urs Fischer auch anpassen kann, jetzt in einer neuen Saison, wenn man wieder bei Null startet und sagt, okay, wir versuchen nochmal am Nelson Weiper mehr Einsatzchancen zu geben. Da muss er natürlich auch das Vertrauen zurückzahlen und liefern. Aber darauf wird es schon wieder auch ankommen, weil Mainz 05 dafür immer stehen wird und diese junge DNA.
Aber er muss sich ja irgendwas auch dabei gedacht haben, dass er zu Mainz 05 geht, weil er hat ja 2 Jahre, nachdem er bei Union dann am Ende gefeuert wurde, nichts gemacht. Er hatte sicherlich Angebote gehabt, aber sich dann bei Mainz nach, Christian Heidel hat es gesagt, 4, 5 Telefonaten, in denen immer deutlicher wurde, ja, der hat Bock da drauf, sich dafür entschieden. Ich meine, man geht ja nicht zu einem Tabellenletzten, wenn man nicht irgendwo, entweder total wahnsinnig ist oder eben total verzweifelt ist, was ich bei Urs Fischer aber beides nicht glaube, sondern dass man eine Vision hat.
Definitiv. Urs Fischer war sich mit Sicherheit bewusst, dass diese Mannschaft viel zu gut ist für Platz 18, was die individuelle Besetzung angeht. Urs Fischer war sich sicherlich bewusst, dass er gute Chancen hat, in der Conference League weit zu kommen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Situation beim FCK vor 2 Jahren, als Friedhelm Funkel kam und auch alle gesagt haben, ja, was tut er sich das denn jetzt hier an mit einem Abstiegskampf? Ja, aber der wusste auch, dass die Chancen ins DFB-Pokalfinale zu kommen und mit einer Mannschaft, die eigentlich kein normaler Tabellen-16er war damals von der individuellen Qualität, dass da noch viel, viel mehr möglich ist. Und Urs Fischer hat ja auch gesagt, es hat ihn schon auch wieder gejuckt, einfach an der Seitenlinie zu stehen und wusste um die Rahmenbedingungen, dass die Mannschaft gut ist, dass er hier international spielen kann und dass er ein Management hat, was ihn in Ruhe lässt. Und ich glaube, das ist für ihn auch mit das Entscheidende gewesen. Denn Christian Heidel setzt sich nicht in die Kabine und lauscht dann zu. Der lässt seinen Trainer machen. Nico Bungert schätze ich ähnlich ein. Natürlich noch ein bisschen näher an der Mannschaft, weil es einfach auch seine Aufgabe ist. Aber Urs Fischer kann in völliger Ruhe mit seiner völligen Überzeugung arbeiten. Und das ist natürlich gerade für ihn, der ja auch eine klare Überzeugung von seiner Spielweise hat, von der er selten abrückt, aber natürlich sich auch immer wieder leicht anpasst, sind es einfach hervorragende Rahmenbedingungen, um gut zu arbeiten. Und er weiß natürlich auch, dass Mainz 05 immer wieder Top-Spieler aus dem eigenen Nachwuchs generiert, dass du selten in Gefahr läufst, einen schlechten Kader zu haben.
Ja, also es ist immer jemand, mit dem er arbeiten kann. Wir erinnern uns noch an die Bruchweg-Boys, die natürlich deutlich jünger waren als jetzt im Moment die Startelf. Aber das ist natürlich in der Natur der Sache Abstiegskampf. Vielleicht dann auch wirklich was, wo du Erfahrung letztlich brauchst. Und Erfahrung hat Urs Fischer ja auch. Von daher ist ja auch der Trainer so ein kleiner Bruch mit der DNA, weil Christian Heidel ja eigentlich dafür stand, eher so unbekannte Trainer dann auch zu entdecken, nach oben zu ziehen. Klopp, Tuchel, Kasper Jüllmann damals war ja auch jetzt noch nicht so bekannt in Deutschland. Bo Henriksen kannte man auch nicht. Es gibt ja ganz viele, Schmidt, den Schweizer, natürlich auch. Und von daher ist Urs Fischer eher ja schon prominenterer Name.
Ja, prominenter, ganz anderer Stil, was ich aber auch gut fand. Denn als Bo Henriksen entlassen wurde, habe ich auch in der Hinterhofsänger-Kolumne das Kernproblem von Mainz 05 versucht zu beschreiben, dass Mainz 05 mit Bo Henriksen, davor aber auch Bo Svensson, noch weiter davor, auch Sandro Schwarz immer wieder auch auf diese Energizer als Trainer gesetzt hat. Die ankamen in Situationen, wo es brenzlig war, die mit unfassbar viel Energie die Spieler auch überschüttet haben, dann mit so einer klaren Vision und Überzeugung, was kurzfristig sehr, sehr gut funktioniert hat, was aber langfristig dazu geführt hat, dass alle so ein bisschen ausgebrannt sind und so ein bisschen der Plan B auch gefehlt hat. Und dann immer wieder so wie so ein Kreislauf waren, sie kommen in einer brenzligen Situation, sie führen zu einem Aufschwung mit dieser Energizer-Mentalität, funktioniert gut, so, dann nutze ich es ab und dann kommt wieder der Abschwung und dann kommt wieder der Trainerwechsel und so weiter und so fort. Urs Fischer, jetzt, wie man ihn sieht, natürlich jetzt nicht derjenige, der die Spieler mit unfassbar viel Motivation vollpumpen wird, sondern mit einer Ruhe, mit einem klaren Plan, mit sehr akribischer Gegneranalyse auch. Wo ich aber auch gespannt bin, weil es ist ein Grundproblem von Mainz 05 aus meiner Sicht, dass der Verein sich immer kleiner macht, als er ist. Also so lange, wie er schon jetzt Teil der Bundesliga im Stück ist. Ich weiß gerade nicht mehr, wie viel es, aber es sind auf jeden Fall irgendwie 15 Jahre oder so, oder rund um die 15 Jahre, 10 bis 15. Der Verein war öfter jetzt auch mal im Europapokal vertreten. Und Er ruht sich immer wieder darauf aus, dass man weniger Budget hat als Eintracht Frankfurt nebendran oder andere Bundesligisten. Mhm. Aber dennoch musst du ja diesen Nachteil irgendwie kompensieren, indem du auf eine innovative Art setzt. Und da habe ich damals schon gesagt, es braucht jetzt einen Trainer, der diese Mainz 05 DNA mit hoher Intensität, aggressives Pressing gepaart mit ja, viel Zweikampfstärke, Fokus auf Umschaltspiel nimmt, aber auch weiterentwickelt und innovativer ist, um diesen Wettbewerbsnachteil, dass man natürlich nie den besten Kader haben wird und auch eigentlich nie per se erstmal einen Kader haben wird, wo man sagt, der muss europäisch spielen, dass man den kompensiert mit einer Innovation, denn das hat Mainz 05 ja auch so groß gemacht, mit innovativen Trainern, sei es Jürgen Klopp und vor allem Thomas Tuchel, der damals mit seiner Art aufgefallen ist, jeden Spieltag die Aufstellung zu verändern, um sich auf den Gegner bestmöglich einzustellen und diesen Wettbewerbsnachteil zu kompensieren. Und da habe ich halt meine Bedenken gehabt, weil der Verein dann immer irgendwie gefühlt sehr, sehr kurzfristig denkt. Und bin bei Urs Fischer gespannt. Ich glaube schon, dass er sehr viel im Repertoire hat, was über seine Grundbasics hinausgeht. Deshalb fand ich die Wahl auch gut. Aber daran wird sich am Ende auch messen lassen, auch wenn es natürlich jetzt natürlich kurzfristig nur um eine Sache geht, den Klassenerhalt und die auch zum jetzigen Zeitpunkt über nichts anderes reden müssen. Aber es ist schon so eine Grundsatzfrage, weil der Verein immer wieder in denselben Kreislauf und in denselben Negativstrudel reinkommt und sich da strategisch eigentlich mehr Gedanken machen müsste und eine klarere Vision aus meiner Sicht vorstellen müsste.
Aber das kann natürlich unter Urs Fischer sein. Jetzt haben wir ihn ganz viel gelobt, aber gibt es noch Dinge, die dir noch nicht gefallen, wo er noch ansetzen muss? Weil klar, im Moment steht Mainz auf Platz 14, ist ein Punkt hinter Augsburg. 21 und 22 hat Augsburg, also ganz knapp dran, aber man möchte sicherlich noch ein bisschen nach oben. Wo müsste noch mehr angesetzt werden? Wo siehst du noch Problemstellen, Baustellen, die kurzfristig auch mit Blick auf die nächsten Spiele, Dortmund, HSV und Leverkusen, geschlossen werden müssen?
Will gar nicht so sehr von Baustellen reden, aber Herausforderungen, die kommen werden, weil untypisch für Mainz 05 war jetzt, dass sie eigentlich in den meisten Spielen in Führung gegangen sind. Und vorher war es eigentlich immer ein 0-1 Rückstand, dem die 05er hinterhergelaufen sind, dann viel Ballbesitz hatten dadurch, was ihnen nicht entgegenkam, weil sie im Aufbauspiel nicht die Lösung gefunden haben. Ich glaube, wenn sie da wieder öfter in die Situation kommen werden, dass sie in Rückstand geraten, dann wird man schon sehen, welche Ideen hat Urs Fischer dafür, weil daran krankt es unfassbar. Das kommt bisher noch nicht so zum Tragen, weil die Mainzer jetzt deutlich weniger Ballbesitz auch hatten in den letzten Spielen oder seit Urs Fischer dabei ist. Das ist so ein bisschen Fragezeichen in meinem Kopf. Wie reagiert die Mannschaft darauf? Aber ansonsten fällt schwer, jetzt zu sagen, da muss Urs Fischer sich verbessern oder die Mannschaft noch verbessern. Er hat es auch geschafft mit seinem Trainerteam zusammen, dass seine Mannschaft A, nach Standards wieder weniger Gegentreffer kassiert und B, auch nach Standards mal wieder trifft, weil das war quasi anderthalb Jahre ein Riesenthema in Mainz, dass die Mannschaft keine Tore nach Ecken, nach Einwürfen, nach Freistößen, außer vielleicht mal im direkten Freistoß von Nadim Amiri erzielt haben. Und auch das war jetzt vereinzelt wieder der Fall, dass sie vor allem auch gefährlicher wurden. Also es sind schon viele Teilbereiche, die funktioniert haben. Muss natürlich aber auch sagen, haben jetzt auch viel gegen direkte Konkurrenten gespielt. Ne? Heidenheim, Union zähle ich jetzt auch nochmal dazu, weil ich den noch nicht als gesichert ansehe. Augsburg, Wolfsburg. Bin gespannt. Ich glaube, der Urs Fischer-Taktik kommt es auch entgegen, dann gegen Mannschaften wie jetzt Dortmund oder dann später auch gegen Leverkusen so zu spielen. Da bin ich einfach mal gespannt, wo die Reise hingeht. Fakt ist, sie haben ihre Hausaufgaben gemacht im Management mit dem Wintertransferfenster und auch, was das Trainerteam angeht, um diese Mannschaft zu stabilisieren, wieder mehr Tore zu schießen, weniger Gegentreffer zu kassieren, die Leistungsträger wieder in Form zu bekommen. Und das sind die eigentlich zusammenfassend die entscheidenden Punkte gewesen, um kurzfristig wieder erfolgreich zu sein und auch sich tabellarisch wieder dahin zu bewegen, wo die Mannschaft von der individuellen Qualität her auch eingeordnet werden sollte.
Das hat auf jeden Fall ja schon mal geklappt. Was erwartest du denn jetzt für Freitag gegen Dortmund? Dortmund, ja, erfolgreich, punktetechnisch, aber da ist ja dieser Knatsch, über den haben wir letzte Woche hier im Podcast auch gesprochen, dass eben die Art und Weise den Fans nicht unbedingt gefällt. Sie sind erfolgreich, sie sind auf Platz 2, aber ein bisschen schöner ging es auch. Und das Wochenende hat ja auch wieder gezeigt gegen Wolfsburg, so souverän ist es auch nicht. Da kommt dann der Lucky Punch am Ende von Guirassy. Ist da was für Mainz drin? Zumal ja in Dortmund, da haben sie ja auch eine Geschichte.
Kann sagen, Dortmund schmeckt ihnen, vor allem der Signal Iduna Park. Ich glaube schon, weil Dortmund ja auch unfassbare Probleme der Innenverteidigung jetzt hat, auch durch die Sperre von Schlotterbeck, wenn ich mich nicht irre, da kaum noch Innenverteidiger zur Verfügung hat. Und wie es oft im Fußball so ist, wenn eine Mannschaft einen Lauf hat, dann ist das oft wie so ein Turbo, ein Selbstbeschleuniger. Die Mannschaft hat sich gefunden, sie hat keine Verletzten, außer Anthony Cassier und Benedikt Hollerbach, weil das war in der Hinrunde auch nicht der Fall, dass sie öfter mal mit derselben Mannschaft antreten konnten. Jetzt kann das, also die Vorzeichen sind perfekt, weil Mainz auch weiß, wir können hier erstmal schön in unserem 5-3-2 Mittelfeldpressing erstmal ganz entspannt den Gegner kommen lassen. Die Dortmunder sind unter Druck, weil, wie du sagst, die Fans wollen, dass Dortmund attraktiv mit Ball spielt, also auch viele gute Lösungen im Spiel mit Ball zeigt und da auch Mut zeigt. Und das könnte den Mainz dann auch in die Karten spielen, die eben auf diese Ballgewinne im Mittelfeld, in der Mittelfeldzone aus sind und dann halt unfassbare Waffen jetzt haben mit Silas vorne, aber auch, ja, vielleicht sogar mit Geraldo Becker, der noch einen Tick einfach geradliniger spielt, noch schneller den Weg und schnörkelloser den Weg zum Tor sucht und, glaube ich, gerade gegen den BVB eine sehr, sehr gute Waffe sein kann, um oft in den Rücken der Abwehr zu kommen, oft da rein zu starten, gerade nach Balleroberung. Und ja, von daher, die Abwehr hat sich stabilisiert. Ich schätze auch, das war eigentlich oft auch so, dass Stefan Bell Serhou Guirassy gut aus dem Spiel nehmen kann. Und in Spielen gegen Mainz, Guirassy selten ein Faktor war. Von daher, die Vorzeichen stimmen. Aber es muss sich ja auch zeigen, weil wir ja viel über Spielglück gesprochen haben, haben sie es vielleicht nicht, gehen früh 1-0 in Rückstand in Dortmund. Bin ich auf die Reaktion gespannt. Das ist ja eigentlich das Schöne am Fußball, dass man oft irgendwie nicht so viel vorhersagen kann, weil es immer wieder auf diese Zufälle ankommt, aufs Momentum. Und bisher muss man aber einfach sagen, Hausaufgaben gemacht mit breiter Brust nach Dortmund. Und ich denke, da ist ein Punkt drin.
Oder vielleicht zeigt der Schiri auch wieder auf den Punkt, aber das werden wir dann natürlich auch sehen. Zum Abschluss der Blick in die Glaskugel, noch ein bisschen weiter voraus. Und zwar könnte ja das, ich sage jetzt mal, das Mainz-Triple blühen. Klassenerhalt, Amiri zur WM und Conference League-Sieg. Was trifft denn von den drei Dingen auf jeden Fall ein?
Also, Amiri zur WM, 100%, Klassenerhalt. Auch 100%. Conference League Sieg ist natürlich ein Traum, aber ich sag mal so, du spielst halt auch, du kannst auf Crystal Palace treffen, triffst du auf, auch wenn die natürlich in der Premier League diese Saison unter Oliver Glasner nicht so gut unterwegs sind, haben die trotzdem natürlich eine enorm hohe Qualität, kann auch schnell vorbei sein. Aber ich glaube, dass dieser Spirit, die Mannschaft gerade aufbaut, der mich auch so ein bisschen erinnert an diese ersten Monate und Wochen unter Bo Henriksen, wo es auch am Anfang so die ersten 2-3 Spiele viele Unentschieden waren, aber du hast schon gemerkt, da kommt was in Bewegung und danach kam so eine Siegesserie. Und diesen Spirit von damals, den spüre ich in Nuancen gerade auch schon, weil sie am Anfang von so einer Serie stehen könnten und dich das natürlich jetzt auch tragen kann. Daher sage ich mal, die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Ding gewinnen am Ende, würde ich mal jetzt noch unter 50% beziffern, sondern die anderen auf jeden Fall wahrscheinlicher. Aber der Weg bis nach Leipzig, der ist auf jeden Fall möglich.
Dann sind wir gespannt, werden wir natürlich verfolgen und bestimmt hier dann auch besprechen im Fever Pitch Podcast. Ich sage danke an Dominik Theiß.
Danke dir.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.